Nenn mich nicht Künstler von Ben Wagen. Aufgezeichnet von Astrid Herbold. Krausheit siegt. Was Ben Wagen so außergewöhnlich macht. Von Astrid Herbold. Ich traf Ben Wagen zum ersten Mal im September 2013. Anlass war ein Artikel, den ich für den Tagesspiegel schreiben wollte. Das erste, was ich wahrnahm, war diese unglaubliche Fülle, die ihn umgibt. Dieses ganze Zeug. Wo bin ich hier bloß gelandet, dachte ich. Und was ist das für ein Typ? Dieser kleine Mann mit dem kahlen Schädel und dem Ginkgoblatt an der Schirmmütze. Wo Ben ist, ist Chaos und Kompost. Um ihn herum wächst und wuchert es. Aus dem Boden, aus den Regalen, von der Decke. Im Vorgarten genauso wie im Treppenhaus, im Keller und im Erdgeschoss des Hauses in der Josef-Heiden-Straße 1 in Berlin-Tiergarten, das zugleich Wabe, Nest, Atelier, Museum und Archiv ist. Wo man hinschaut, herrscht ein undurchdringliches Gestrüpp aus Ideen und Materie, das zunächst nur ein Gefühl auslöst. Es irritiert. Und es stört den Ordnungssinn. Man muss sich erst auf Ben Wagens Sichtweise einlassen, um die Radikalität seiner Ästhetik zu verstehen. Dass nämlich Wuchern Leben bedeutet. Und deshalb nichts mehr Sinn ergibt als eine Kartoffel, die sanft gebettet in einen Eierschalenkarton ihre Triebe gen Himmel streckt. Während über ihr ein Gemälde hängt, vor ihr ein Blatt welkt, neben ihr eine Metallskulptur steht und unter ihr eine Matratze liegt, die mit halben Walnussschalen und Kaffeesatz bedeckt ist. Ben Wagen ist am 21. März 1930 in einer Kleinstadt nahe der Krainaer Seenplatte im Norden der Woiwodschaft Großpolen geboren, rund 230 Kilometer östlich von Berlin. Die ersten Jahre wächst er in einem dörflichen Umfeld auf, mit Kuh und Ziege im Stall. Von ländlicher Idylle kann im Deutschland der 1930er Jahre aber keine Rede sein. In seinem Elternhaus leben Menschen unterschiedlicher Konfessionen zusammen. Früh wird er Zeuge von Ausgrenzung und Bedrohung, erlebt den Abtransport befreundeter Familien mit. Wer ihm zuhört, wenn er, meist in kurzen, kargen Sätzen, über diese Erfahrungen spricht, fragt sich unwillkürlich, wie haben Erwachsene später behaupten können, sie hätten nichts oder wenig mitbekommen, wenn selbst ein Zehnjähriger so viel sehen und spüren konnte. Bens Familie zerfällt in den letzten Jahren und Monaten des Krieges. Wie genau, das will und kann er bis heute nicht aussprechen. Als die Ostfront näher rückt, setzt ihn sein Großvater in einen Zug Richtung Westen. Dass der 14-Jährige den Transport ins Oldenburger Land im bitterkalten Januar 1945 überlebt, verdankt er nur einem Zufall. Die Nachkriegszeit erlebt er in Norddeutschland, wo er eine Tischlerlehre machen darf, wechselt dann nach Hildesheim, besucht eine Meisterschule für Tischlerhandwerk. In den kommenden Jahren arbeitet er als Bühnenbildner, Schmuckdesigner, Künstler, bis ihn der Bildhauer Karl Hartung 1957 nach Berlin an die Hochschule für Bildende Künste, die heutige Universität der Künste, UDK, lockt. Seit 1957 lebt Ben Wagen in Berlin in der Josef-Heiden-Straße in einem Altbau direkt an den S-Bahn-Gleisen am Rande des Hansa-Viertels. Dass das Haus noch steht, verdankt es seinem ältesten Mieter. Als der Abriss schon beschlossene Sache ist, nimmt sich der Künstler und Galerist Ben Wagen die Freiheit, das imposante Treppenhaus zusammen mit anderen Kollegen zu gestalten. Und siehe da, die Kollektivkunst wirkt wie ein Schutzschild. Anfangs bewohnt er nur eine winzige Kellerwohnung. Erst nach und nach breitet er sich, wie eine Kletterpflanze, immer weiter aus. Seine Kinderstube, wie er Haus und Wohnung nennt, wird schnell zu einer bekannten Adresse in West-Berlin. In den frühen 1960er Jahren stellt er hier bereits Bilder aus, macht den Keller zu einem Treffpunkt von Künstlern und Galeristen. Jahrzehntelang klettern sie zu jeder Tages- und Nachtzeit durch sein Fenster. Bei Ben im Keller wird gebadet, gegessen, diskutiert. Das Haus ist eine der wichtigsten Geburtsstätten der Berliner Kunstszene und Ben einer der umtriebigsten, avantgardistischsten Akteure dieser Zeit. Um ihn herum bildet sich das erste Galeriennetzwerk. Ben gibt Anfang der 1960er Jahre den ersten Ausstellungsplan für West-Berlin heraus, später auch eine Kunstzeitschrift und 1969 den großen Sammelband Kunst in Berlin, 1945 bis heute. Sein Ansatz ist von Anfang an ungewöhnlich. Mit allen Mitteln will er die Kollegen zur künstlerischen Zusammenarbeit, zum kreativen Dialog ermutigen. Er träumt von der Dynamik, die aus einer heterogenen Gruppe entstehen kann. Immer wieder erfindet er Formen und Formate, bei denen viele mitwirken können und sollen. Er vernetzt Orte und Menschen, zwängt Genres und Künste auf engstem Raum zusammen, versammelt Kinder, Künstler, Politiker sprichwörtlich gemeinsam unter einem Baum. Jahrzehntelang bleibt das Kollektiv sein heimliches Leitmotiv. Auf die Idee, sagt er, habe ihn unter anderem die Dadaistin Hannah Höch gebracht, in deren Garten er gelegentlich zu Kaffee und Kuchen eingeladen ist. Von 1962 bis 1972 ist die Galerie S. Ben Vargin, zuerst im Siegmundshof in Tiergarten, dann im Europa Center in Charlottenburg, eine der wichtigsten Kunstadressen in Berlin, ein Synonym für junge Berliner Kunst. Ein Ort, der mit provokanten und spektakulären Einzel- und Gruppenausstellungen von sich reden macht. Der Fotograf Manfred Hamm, von dem einige Bilder im Anhang dieses Buches stammen, kennt Ben Vargin schon seit den 1960ern und erinnert sich, seine große Stärke war es, Leute zusammenzubringen. Vargin hat unheimlich interessante Ausstellungen gemacht. Er hatte ein untrügliches Gespür für Themen. Eine seiner Ausstellungen in den 1960ern hieß Kunstdiktatur, gestern und heute. Die war sagenhaft. Erst Jahre später hat die Documenta etwas Ähnliches gemacht. Vargin ist jahrelang ein sehr erfolgreicher Galerist und kehrt dem Kunstmarkt dann den Rücken, um mit einem Haufen Schildkröten durchzubrennen. So könnte man verkürzt das zusammenfassen, was sich ab Mitte der 1970er Jahre in den Mittelpunkt seines Schaffens schiebt. Seine Galerie im Europa Center gibt er auf, stattdessen beschafft Vargin sich Busse, mit denen er durch Berlin und Westdeutschland fährt. Er fängt im großen Stil an, Ginkgo-Bäume zu pflanzen. Er dreht Filme, inszeniert Räume, sammelt Müll und baut daraus Skulpturen. Die weißen Wände von Museen und Galerien interessieren ihn kaum noch. Aus dem Galeristen wird ein Aktivist. Nur wie soll man diese Mischung aus politischer Kunst und künstlerischer Politik, aus Happening, Protest, Performance und Umweltschutz, aus subtiler Frechheit und anarchistischen Interventionen bezeichnen? Vargin verlässt die Sicherheitszone der klaren beruflichen Zuschreibung. Bis heute verweigert er sich jeder Schublade. Welches Risiko damit einhergeht, beschreibt Rainer E. Klemke, der ehemalige Gedenkstättenreferent der Stadt Berlin. Als Ben Vargin seinen Galeristenanzug ausgezogen und seine Schiebermütze und seine abgewetzte Jacke angezogen hat, als er sich die grüne Schürze umgebunden hat, da hat er zu seiner Identität gefunden. Und er hat sich damit zwischen alle Stühle gesetzt. Denn für die Künstler war er kein Künstler mehr und für die Gärtner kein richtiger Gärtner. Und als er dann noch den Aspekt Zeitgeschichte mit in seine Aktionen einfließen ließ, da hielten ihn auch noch die Historiker für einen Spinner, der krauses Zeug macht. Aber Krausheit siegt. Und zwar erstaunlich oft. 1975 verpasst Vargin Berlin das erste Wandbild in der Geschichte der Stadt. Er malt es zusammen mit Kollegen an den Giebel eines Hauses nahe der S-Bahn-Station Tiergarten. Eine derart plakative öffentliche Bildsprache hat es bis dahin in deutschen Städten nicht gegeben. Zu sehen ist ein schreiender Baum, Daneben ein riesiger Autoauspuff, darüber ein Schiff mit Bäumen. In den kommenden Jahren kann Wagen immer wieder Dinge anstoßen und durchsetzen, die in Berlin offiziell weder erlaubt noch erwünscht sind. Oft hat er keinen Auftrag, selten eine Genehmigung. Er telefoniert, er ringt seinem Gegenüber ein halbherziges Ja ab, das reicht ihm schon. Ben Wagen, so fasst es Rainer E. Klemke zusammen, ist der Albtraum eines jeden Bürokraten. In der Tat ist Ben Wagens Art zu kommunizieren so einzigartig wie gewöhnungsbedürftig. Er kennt keinerlei Hürden oder Hemmschwellen, er spricht mit jedem sofort auf Augenhöhe. Er überspringt sämtliche Höflichkeitsfloskeln, genauso wie er Titel, Einleitungen und Nachnamen überspringt. Der ehemalige Bundesumweltminister Klaus Töpfe erzählt es so. Ben lernt man nicht kennen. Der fliegt einfach in dein Leben rein. Er begrüßt dich, wenn er dich überhaupt begrüßt, mit »Na, Klaus?« Beim ersten Mal dreht man sich um, denkt, wen meint er denn? Steht da noch ein anderer Klaus? Bis man kapiert, dass man selbst gemeint ist. Wie Ben Wagen Klaus Töpfer kennenlernt, so lernt er auch Willy Brandt kennen, Helmut Kohl, Richard von Weizsäcker, Michael Gorbatschow, Rita Süssmuth, Hanna-Renate Laurien, Klaus Wowereit, Monika Grütters. Und die Liste von Prominenten ließe sich noch seitenlang fortsetzen. Aber Ben Wagen interessieren die Mächtigen nicht aus persönlicher Eitelkeit oder Prestigegründen. Er braucht keine Einladungen zu empfangen. Er verschafft sich sowieso überall Zutritt. Er hat immer ein konkretes Anliegen. Den nächsten Baum, die nächste Ausstellung, das nächste Projekt. Und er ist, so leise und einfühlsam er sein kann, auch ein stimmgewaltiger, leidenschaftlicher Kämpfer für die Sache. Seine Schimpftiraden sind legendär. Auch Rainer E. Klemke ist schon mehr als einmal in ihren Genuss gekommen. Es war 1978. Ich hatte gerade meinen Job angetreten als Pressesprecher der Hochschule der Künste. Da rief er an und sagte, ihr Arschlöcher kommt ja nicht hoch mit eurem Hintern. Diese scheiß Kunsthochschule macht auch nichts. Und dann kam ein langer Sermon. Ich wusste überhaupt nicht, worum es geht. Lange ist Ben Wagen sowas wie ein einsamer Rufer in der Wüste. Ein Vordenker und Quertreiber. Einer, der ab Ende der 1960er alles aufsammelt, was die Stadt ausspuckt, um es ihr vor Augen zu halten. Einer, der sein Leben und seine Kunst schon dem Prinzip des Recyclings unterwirft, als das Wort noch lange nicht im Vokabular des Mainstreams angekommen ist. Der 1973, im Jahr der Ölkrise, den Berlinern im Rahmen einer Kunstaktion ihre Führerscheine abnimmt. Der in den 1980er Jahren schon von zu großen Fußabdrücken spricht. Der immer wieder fragt, sind Kultur und Natur losgelöst voneinander überhaupt denkbar? Wie können wir uns für kulturell interessiert und gebildet halten und dabei den sterbenden Baum vor unserer Haustür übersehen? Kultur, was ist das? Natur, das ist das, formuliert er damals. Auch wenn ihn mit den Grünen, deren politischer Aufstieg Anfang der 1980er beginnt, keine große Liebe verbindet, ist er doch einer ihrer wichtigsten Wegbereiter. Nicht nur wegen seiner unermüdlichen Baumpflanzungen und seiner lautstarken Einsätze für den Umweltschutz, sondern auch, weil er schon sehr früh alle wichtigen Fragen aufwirft, die heute unter dem Begriff Nachhaltigkeit verhandelt werden. Wie gehen wir mit unseren Ressourcen um? Was geschieht mit unserem Müll? Wovon leben unsere Städte? Etliche Ausstellungen gestaltet er zu diesen Themen. Sie touren durch viele deutsche Städte und tragen programmatische Titel wie »Die Poesie der Straße«, »Der Baum bist du«, »Die Wüste in uns«, »Der Aufstand der Bäume« und so weiter. Seine Präsenz in Berlin erreicht Mitte der 1990er Jahre ihren Höhepunkt. Ben Wagen ist in diesen Jahren überall. Er stellt an mehreren prominenten Orten aus. Er kooperiert mit der Humboldt-Universität. Er legt ein Schiff unter den Linden ab. Er sichert Mauerteile im Regierungsviertel. Er richtet ein Denkmal für die Mauertoten. Er pflanzt und konzipiert im Osten und Westen Berlins und weit über die Grenzen der Stadt hinaus. Nicht überall kann er seine Pläne in den folgenden Jahren umsetzen, nicht alle Orte auf Dauer erhalten. Bis heute kämpft Ben Wagen leidenschaftlich für sein Parlament der Bäume gegen Krieg und Gewalt. Diesen verdichteten Natur- und Erinnerungsort mitten im Berliner Regierungsviertel. Noch immer stehen die Mauerteile, die er dort erhalten und gestaltet hat, nicht unter Denkmalschutz, im Gegensatz zu allen anderen Mauerresten, die in Berlin noch vorhanden sind. Allein, dass er dieses Filetgrundstück mitten im Regierungsviertel 25 Jahre lang gegen alle Baumaßnahmen und Architektenpläne verteidigen konnte, grenzt an ein Wunder. Ein gallisches Dorf, nennt Axel Klausmeier, der Direktor der Stiftung Berliner Mauer, den Ort. Eine Oase des Erinnerns, sagt Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Beide befürworten vehement den Erhalt des Geländes. Noch immer aber hat der Bundestag dazu keinen endgültigen Beschluss gefasst. Aber es ist nicht nur das Parlament der Bäume, das Wagen der Stadt als Erbe hinterlässt. Über Berlin liegt längst ein heimliches Ben-Wagen-Netz. Bäume, Bilder, Steine, Installationen. Wagen hat an Dutzenden Orten, Rainer E. Klempke hat sie in seinem Nachwort akribisch zusammengetragen, Jahreszahlen mit Ereignissen, Ereignisse mit Orten und Orte mit Natur verknüpft. Weil die Gegenwart nur lesen kann, wer die Vergangenheit kennt. Weil Kulturverständnis nur aus Naturkenntnis entstehen kann. Weil Frieden nicht wertgeschätzt werden kann, ohne die Erinnerung an Krieg. Die Komplexität seines Wirkens, als Galerist, als Künstler, als Aktivist, als Performer, als Naturschützer, als Kunstermöglicher, als Netzwerker, als Visionär, ist in Berlin noch nicht ausreichend wahrgenommen worden.
Na, hast du wieder einen Baum gepflanzt?
Das ist die Frage, die Ben am häufigsten hört. In ihr schwingt so viel Abfälligkeit wie Unverständnis mit. Das Buch ist auch ein Versuch, dieses schiefe Bild in der Öffentlichkeit zurechtzurücken und Ben Wagen den Platz in der Geschichte Berlins einzuräumen, der ihm gebührt. Der Anwalt und Kunstsammler Peter Raue bringt es auf den Punkt. Man kann nicht in Berlin leben, etwas mit Kultur zu tun haben und Ben Wagen nicht kennen. Er hat die Erde aufgelockert, auf der wir stehen. Dass Wagen sich dabei aller erdenklicher Kniffe und Mittel bedient hat, dass er ein Medienclown, ein Inszenator und Marktschreier war, ist unbestritten. Ein Volkskünstler im besten Sinne des Wortes. Einer, der vermittelt. Einer, der etwas will. So beschreibt ihn Klaus Steck, der Präsident der Akademie der Künste. Wagen hat das Plakative und Komische nie gescheut. Der Kern seiner Botschaft war dennoch immer ernst. Zu seinem 80. Geburtstag 2010 gratulierte ihm der regierende Bürgermeister Klaus Wowereit mit den Worten: Du gehst uns auf die Nerven, weil du den Nerv triffst. Wer oder was also ist dieser Ben Wagen? Ein ganz schlimmes Wort. Berliner Original? Ein Überbleibsel aus dem alten West-Berlin? Ein Jahr haben unsere Gespräche gedauert, die Grundlage dieser Autobiografie geworden sind. Mit jeder Woche wurde mir klarer, dass ich es hier nicht mit einem Helmut Schmidt der Kulturszene oder der Umweltbewegung zu tun hatte. Wagen trägt keinerlei Altersweisheit zur Schau. Im Gegenteil. Sein Blick ist der eines radikalen Außenseiters. Alles stellt er, in scheinbar naiv kindlichem Duktus, in Frage, einschließlich sich selbst. Vor keinem Sockel macht er Halt. Kunst, Kanon, Kulturgeschichte, was soll das sein? Jede Festschreibung ist willkürlich und einengend und darf deshalb durchbrochen werden. Muss sogar. Das Prinzip hat er auch an sich selbst konsequent durchexerziert. Vor langer Zeit hat er beschlossen, nicht den zufälligen Tag seiner Geburt, sondern den Tag seiner Entstehung, den 21. Juni 1929 zu seinem Geburtstag zu erklären. Gehören nicht auch diese 9 Monate schon zum Leben? Sind sie nicht ebenso prägend wie alles, was danach kommt? So lautet Bens Logik. Regelmäßig sorgen seine 2 Geburtstagsdaten für Verwirrung. Auch hat er mehrmals seinen Namen gewechselt. In den 1950er Jahren, als Bühnenbildner am Theater, nennt er sich Van Ben. Sein Leben in Berlin beginnt er als Ben Wargin. Vor einigen Jahren gefällt ihm das R in Wargin nicht mehr. Vielleicht, weil da das englische Wort War, Krieg, drin steckt. Vielleicht auch, weil er Wörter mit 5 Buchstaben grundsätzlich bevorzugt. Aus Ben Wargin wird Ben Wargin. In Zukunft, das verriet er mir neulich, will er sich nur noch Waben nennen. Angelehnt an Wagi, das japanische Wort für Frieden, und Ben, das hebräische Wort für Sohn. Friedenssohn. Und natürlich gefällt ihm auch, dass darin die Bienenwabe mitschwingt. Während andere Künstler jahrzehntelang alles dafür tun, sich, ihr Werk und ihren Namen zu einer festen Marke zu verbacken, streift Wagen alle paar Jahre seinen Namen so leichtfertig ab, wie er im Laufe seines Lebens Berufe und künstlerische Ausdrucksformen anprobiert und wieder abgestreift hat. Warum auch nicht? Warum sollte man nicht jederzeit alles unter einem neuen Blickwinkel betrachten dürfen? Nebel ist Leben. Leben ist Nebel. Ben, der Wortakrobat, der Buchstabenspieler, war lange skeptisch, ob eine lineare autobiografische Erzählung in straffem Layout und mit ordentlichen Seitenzahlen ein Format ist, mit dem er sich in diesem Leben noch anfreunden kann. Zeilen in Reih und Glied widerstreben ihm, ebenso wie die implizite Behauptung, hier werde ein Leben chronologisch nacherzählt. Wo es doch nichts als Erinnerungen sind, vielleicht auch nur Träume. In jedem Fall subjektive Wahrnehmungen. Erschwerend hinzu kommt sein zeichentheoretisches Misstrauen gegen diese kommunikative Krücke namens Sprache. Wenn er spricht, vermeidet er Substantive. Am liebsten würde er sie zugunsten von Relativsätzen gänzlich streichen. Ben sagt, die Uniformen trugen, die rumgepinselt haben, das, was wir die Mauer nennen. Beim Transkribieren und Bearbeiten unserer Gespräche habe ich versucht, die Balance zu halten zwischen den Eigenarten seines Sprechens einerseits und einer verständlichen Lesbarkeit andererseits. Ich habe Nachnamen eingefügt, die Ben niemals nennt. Ich habe hier und da Fakten und Jahreszahlen ergänzt. Dass man dem Text seinen mündlichen Ursprung trotzdem noch anmerkt, ist beabsichtigt. Ebenso, dass es assoziative Sprünge gibt, dass Vergangenheit und Gegenwart miteinander verwoben sind und dass Reflexionen und Anekdoten buchstäblich Hand in Hand gehen dürfen. Ob uns das inhaltliche und stilistische Experiment geglückt ist, mögen nun andere entscheiden. Nenn mich nicht Künstler, haben wir dieses Buch überschrieben. Weil Ben für mich, die Zuhörerin, eigentlich der Inbegriff eines wahren Künstlers ist. Radikal, unabhängig, wagemutig. Während er mit dieser Bezeichnung, die in der Hauptstadt der Kreativen mittlerweile jeder Zweite wie einen selbstverliehenen Orden vor sich herträgt, nichts anfangen kann. Im Gegenteil. Er misstraut der selbstbeschränkenden Haltung, die in dem Begriff mitschwingt, genauso wie er dem Markt und den Museen misstraut, die diese Künstlerdefinition feiern und befeuern. Wer nur Kunst machen und dafür als Künstler wahrgenommen werden will, hat aus Ben Wagens Sicht nicht verstanden, worum es geht. Und wer Erfolg mit Kaufpreisen oder musealer Präsenz gleichsetzt, ist bereits vom System korrumpiert. Für Wagen sind Künstler, bei aller vermeintlichen Narrenfreiheit, vor allem Auftragsarbeiter, die historisch gesehen immer im Dienste bestimmter Gesellschaftsstrukturen standen. Es gibt keine größere Hure als die Kunst, sagt Wagen.
Und je satter eine Gesellschaft ist, desto mehr darf ihr der Künstler auf den Tisch scheißen. Das Publikum findet das amüsant und unterhaltsam, verlangt sogar danach. Weil die Leute vor lauter Sattheit gar nicht mehr wissen, wie sie sich sonst die Langeweile vertreiben sollen. Was man von Ben Wagen, dem fast 85-Jährigen, lernen kann, das ist die Hartnäckigkeit und Unverzagtheit, mit der er seine Ideen vorantreibt. Während dieses Buch entstand, hat er mindestens 10 neue Projekte angeschoben und die Hälfte davon auch schon realisiert. Er hat 2013 im Rahmen des Gedenkjahres Zerstörte Vielfalt 1933, 1938, 1945 etliche Berliner Bezirksbürgermeister davon überzeugt, Denksteine verlegen und Bäume pflanzen zu dürfen. Er hat unter anderem den Bundestagspräsidenten Norbert Lammert und den neuen Berliner Staatssekretär für Kultur Tim Renner traktiert, weil es seiner Meinung nach zwischen Reichstag und Spree kein hinreichend deutliches Zeichen für den Mauerverlauf und die Opfer gibt. Er hat im Sommer 2014 eine Stellprobe und Pressekonferenz für ein solches Mauerdenkmal improvisiert. Er hat im September 2014 im Parlamentsgebäude der EU in Brüssel die Ausstellung Mauer, keine Dauer präsentiert und dann Teile der Ausstellung am Berliner S-Bahnhof Nordbahnhof gezeigt. Er plant, anlässlich des 70. Jahrestags der Oder-Überquerung der Roten Armee ab Ende Januar 2015 eine große Baumbandagierungsaktion von der Oder bis Berlin. Außerdem hat er den Investor des Neubaus am Berliner Ensemble angerufen und ihn, so vermute ich, so lange beschimpft und bezirzt, bis dieser zugestimmt hat, die 7 Ginkgos, die im Zuge der Bauarbeiten gefällt worden waren, durch neue zu ersetzen. Kurz gesagt, Ben Wagen gibt einfach keine Ruhe. Astrid Herbold im November 2014. Auszug aus Ben Wagen, nenn mich nicht Künstler. Aufgezeichnet von Astrid Herbold. CH. Links Verlag, Berlin 2015.